Ich liebe es, wenn ein Gespräch so beginnen darf. Das war Caroline Renner live an der Querflöte. Liebe Caroline, herzlich willkommen bei Wachs und Gäste und ein ganz großes Dankeschön für dieses wunderbare Intro. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute hier mit dir. Ganz toll, dass du da bist.
Ja, liebe Cosima, die Freude ist an mir, dass ich hier sein darf, dass wir über Dinge sprechen, die mir wichtig sind, dir wichtig sind, hoffentlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich habe mich vorbereitet und nehme jetzt gleich mal meinen Spickzettel, weil ich dachte, man hat ja wenig Zeit und worum geht's heute, worüber würde ich gern sprechen? Ich denke, dass es vielleicht interessant sein könnte, warum Menschen ein Leben lang Musik machen, warum sie dafür brennen und davon begeistert sind. Ich möchte gern über die eigene Kreativität sprechen, wie wichtig das ist und wie kann man Verbindung dort schaffen, wo meiner Meinung nach zu viel Trennung ist.
Tolle Themen, ganz viel deckt sich irgendwie mit meinen Fragen. Wenn ich was vergessen zu fragen, Caroline, unterbrich mich und sag, du, da hätte ich noch was, das ist mir wichtig. Ich beginne mal mit meiner ersten Frage, die so ein bisschen auf dein erstes Thema einzahlt. Wie man mal gerade unschwer erkennen konnte, bist du ja professionelle Musikerin. So, irgendwie, ich habe ein bisschen gelesen über dich. Du hast 88 dein Staatsdiplom gemacht mit Auszeichnung für Musik und darstellende Kunst in Graz an der Uni. Warst danach weitere 4 Jahre direkt im Anschluss an der Hochschule für Künste in Zürich. Hast da auch diverse Diplome mit Auszeichnung erhalten. Und da so meine Frage, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Und dann auch zur Klassik?
Ja, gute Frage. Also mein Elternhaus ist immer sehr Kunst, Kultur und Musik interessiert gewesen. Also ich hatte da diesbezüglich wirklich einen fulminanten Start ins Leben, bin auch total dankbar dafür. Wir haben immer viel Musik gehört, verschiedenste, Jazz, Klassik, hatten die Möglichkeit in die Oper zu gehen. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr richtig daran erinnern, wie ich eigentlich zur Flöte gekommen bin. Ich bin so eine Spätstarterin. Also ich musste lange betteln drum, dass ich ein Instrument lernen darf, weil meine Eltern gemeint haben, wenn du eins lernst, dann gleich richtig. Ganz viel später bin ich erst draufgekommen, dass die allererste Kindersendung, die ich geliebt habe, eine italienische Produktion, Cappuccetto hieß das, glaube ich, dass die Kernmelodie ganz viel Flöte drin hatte. Vielleicht war das ja der Anlass, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich mit 12 begonnen, Querflöte zu spielen und das gleich an der heutigen Universität in Graz. Ich habe gedacht, dass jeder so anfängt, einfach als Jungstudentin. Es war mir nicht bewusst, dass ich offenbar eine gewisse Begabung dafür gehabt habe und auch immer habe und bin dann eben da hängen geblieben, ja, aus Pflichtbewusstsein viel, aber auch irgendwie wahrscheinlich eben doch aus Begabung. Und das sehen wir ja auch oft, ich unterrichte seit meinem 20. Lebensjahr durchgehend, dass halt Begabung macht dann auch Spaß, wenn man merkt, man hat Erfolg und lässt einen dann aber auch nicht mehr los. Das ist so, man hat Hingabe und manchmal verflucht man das natürlich auch, dieses Instrument, dieses ständige Üben. Und ja, wenn du mir so erzählst, eben meine Auszeichnungen oder so, das ist ja jetzt ewig her, das fühlt sich an, wie wenn es in einem anderen Leben gewesen wäre. Das ist natürlich auch eine Sache, die in unserem Beruf so wichtig ist oder mit der man umgehen muss. Ich muss heute gut spielen. Es interessiert niemanden, ob ich gestern gut war und schon gar nicht, ob ich vor 20 Jahren gut gespielt habe. Nicht einmal, ob ich vor einer Minute gut gespielt habe. Es muss immer wieder neu im Moment geschaffen werden. Und das ist einerseits natürlich die Faszination, andererseits natürlich auch irgendwo der Fluch. Du kannst dich nie ausruhen.
Das ist das, was mich auch wahnsinnig interessiert. Du machst das seit über 30 Jahren. Das ist ja wahnsinnig lange und in der heutigen Zeit ist es noch mal viel mehr länger, wenn man seinen Beruf so lange ausübt und mit so viel Engagement, Enthusiasmus, Erfolg, Liebe. da frage ich mich, was ist denn das, was dich heute immer noch toucht? Also was dir heute immer noch eine Gänsehaut bereitet? Was ist das?
Ja, es ist, danke für die Frage. Das ist super Frage, vor allem das Stichwort Gänsehaut. Ich glaube, das ist das, weshalb auch Menschen in Konzerte gehen. Diese besonderen Momente, es ist tatsächlich die Musik. Die Musik an sich, das ist meine größte Quelle, das ist die Ressource, das ist es, worum es geht. Manchmal hängt es einem auch zum Hals raus, das ist klar, aber richtig gute Musik, da kannst du eintauchen drin, das kannst du immer wieder neu ergründen. Das ist einfach eine Welt, die dir dann offen steht, die faszinierend ist und in der eben Gänsehautmomente möglich sind. Für mich, für die Ausführenden, fürs Publikum. Hm. Naja, und wenn man die einmal gehabt hat, diese richtigen Gänsehautmomente, wird man süchtig danach. Mhm.
Genau, und da die Frage, was war das außergewöhnlichste Erlebnis, der Gänsehautmoment in deinem Beruf, sei es mit, du hast gerade eben erwähnt, mit Studenten, mit anderen Musikern, mit dem Publikum, mit dem Orchester. Gibt es da was, an das du dich wirklich immer wieder erinnerst?
Ja, doch. Also da gibt es tatsächlich einen Spezialmoment, wobei es ja immer wieder, Gott sei Dank, Gänsehautmomente gibt. Aber sagen wir mal so, der erste, der ist passiert, da war ich vielleicht 23 Jahre alt, so irgendwie. Und ich habe gespielt im Gustav Mahler Jugendorchester. Wir haben also einen Sommer lang fünfte Mahler geprobt, wie es halt Jugendorchester machen. Da probt man einen Sommer lang. Wenn man dann im Profiorchester ist, probst du dafür 2-3 Proben, vielleicht 2-3 Tage, weil dann nächste Woche schon wieder das nächste Konzert ist. Kurz, wir haben, also es war meine erste fünfte Maler, Riesenorchester, wir waren auch doppelt besetzt, natürlich lauter junge Leute, und dirigiert, geleitet hat das Claudio Abbado. Das war eine absolut charismatische Persönlichkeit, sicherlich menschlich auch nicht immer, menschlich sind wir alle nicht immer, Engel, egal, aber das war ein unglaublicher Musiker und er hatte wirklich die Fähigkeit, wie soll ich sagen, das Publikum und das Orchester durch die Musik oder mit sich so dermaßen zu fesseln, dass man wirklich an nichts anderes mehr gedacht hat. Raus aus Raum und Zeit war. Und wir haben da eine Reihe von Konzerten gespielt. Und das Konzert, an das ich mich erinnere, waren die Proms in London.
Wow.
Und das war wie ein Trip. Das war unglaublich. Und das jagt mir jetzt noch eine Gänsehaut. Das ist so lange her. Eine Gänsehaut über den Körper, wenn ich daran denke. Und das ist eins dieser Momente, wo man sagt, ja, also wenn ich das machen kann, wenn ich damit mein Leben managen kann, damit das machen darf und damit überleben kann auch, dann das wäre schon cool.
Ist ja ein Geschenk. Also ich meine, es ist ja wirklich ein Geschenk, so begabt zu sein, so spielen zu können und dann seine Leidenschaft auch zu nutzen, um sein Leben zu gestalten.
Ja, absolut. Da gehört natürlich viel dazu. Ich wollte immer gerne ins Orchester. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, weil das Orchester ist ein Team. Du kannst im Orchester Klänge erleben und Emotionen transportieren, also mit der Musik zu mehreren, zu teilweise eben, wir sind 50, 60 Personen. Das gelingt mir alleine nicht. Das bin jetzt ganz speziell ich. Also ich bin sehr glücklich, Orchestermusikerin geworden zu sein, nicht an einer exponierten Stelle. Ich bin also keine Solospielerin. Ich spiele an der zweiten Flöte. Gut, okay, Piccolo, das hörst immer. Ich bin absolut glücklich damit, Teil dieses Ganzen sein zu können, wenn das gut läuft. Dann ist es wirklich etwas ganz Spezielles. Und ja, das ist so meins, weil es natürlich bei mir, also mir auch irgendwie darum geht, um Kommunikation, um Miteinander, um Verbindung und irgendwie Teil eines Ganzen zu sein, was irgendwie mehr schafft.
Du bist seit 95 bei der Bodenseephilharmonie, auch ja eine wahnsinnig lange Zeit. Und du machst ja trotzdem auch so, bist du ein bisschen kammermusikalischer auch unterwegs. Das heißt, du machst so beides. Und wenn du jetzt sagst, mir ist dieses Orchester, dieses Miteinander, dieses Team, das ist das, was so eigentlich meine wirkliche Leidenschaft ist, dann genau, ist das...
Ja. Ja, das ist schon die Gewichtung, würde ich sagen. Das ist ja auch mein Lebensmittelpunkt, mein wirtschaftlicher Lebensmittelpunkt auch. Und gleichzeitig bin ich so jemand, ich habe immer auch geschaut, was kann ich noch nebenbei machen. Also ich persönlich wäre nicht glücklich gewesen, ausschließlich zu unterrichten, ausschließlich im Orchester zu spielen, völlig ungeeignet, nur freischaffend von Kammermusik zu leben oder das zu machen. Für mich braucht es da eine gewisse Mischung. Und ich habe dir erzählt, eben ich habe mit 18 begonnen zu unterrichten an der Musikschule, damals in der Steiermark, und habe das immer gerne gemacht, mich mit Menschen auszutauschen, ans Instrument heranzuführen, an die Musik heranzuführen, hauptsächlich dann eben mit jungen Menschen. Und ich habe das ein Leben lang sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Und ich muss sagen, für mich ist es diese Mischung. Man muss immer aufpassen, dass man als Lehrperson, als Musikerin oder so, dass man nicht ausbrennt. Man muss sehr, sehr genau wissen, wofür bin ich verantwortlich, wofür nicht.
Du bist ja auch seit 2019 am Mozarteum in Salzburg. Da bist du Lektorin für junge Studenten. Ich habe mir das mal angeguckt für Auftritts-, Probespiel- und Wettbewerbscoaching. Boah, ganz schön schwierig.
Bravo.
Genau. Genau. Was genau machst du da?
Ja, also ich arbeite da mit den Masterstudierenden. Man muss sich vorstellen, also die Universität Mozarteum Salzburg ist eine Riesenuniversität, sehr anerkannt. Und die Masterstudierenden kommen wirklich aus der ganzen Welt. Das ist international. Alle Instrumente, und das ist eine riesen Herausforderung. Ich bin wirklich total dankbar, das machen zu können. Entwickelt hat sich das aus den Bedürfnissen auch dieses Leistungsanspruchs, den wir ja als professionell musizierende Menschen haben. Das ist ja knallhart, das Auswahlsystem überhaupt darin bestehen zu können, und das kollidiert ja oft mit der zarten Seele, mit der Kreativität in einem Menschen, dieses knallharte System. Und das bedeutet, wenn man also einen Auftritt hat, wenn man ein Konzert hat, teilweise auch nur, wenn man einen Klassenabend hat, oder natürlich dann ein Wettbewerb, oder wenn es dann weitergeht in die Auswahlverfahren für einen Job, also bei uns Probespiele genannt. Da geht es ja wirklich um Existenzen und um Weichenstellungen im Beruf, dass man Menschen darauf vorbereitet, dass man sagt, ja, wie kriege ich das unter einen Hut? Ich soll außergewöhnliche Momente schaffen mit meiner Musik und irgendwie normal leben. Geht das überhaupt?
War das zu deiner Zeit auch schon so? Gab es das schon so, dass man da beim Studium eben Hilfe bekam, genau in dem Bereich?
Nein, eben leider nicht.
Okay.
Nein,
okay.
Gar nicht.
Okay.
Und gerade in meinem Bereich, also in Flöte, da war es immer extrem kompetitiv. Es hat sich nichts geändert, dass zu meiner Zeit, also als ich Probespiele gemacht habe, hast du für jede frei werdende Stelle, also für einen Job etwa 250 Bewerber gehabt, die dann in einem Auswahlverfahren, das zuerst Bewerbungsschreiben sozusagen ist, bis man eingeladen wird und dann vor dem Orchester vorspielt. Das ist bis heute so, das ist also in jedem Berufsorchester in Deutschland und Österreich und der Schweiz so, dass man dann eingeladen wird, zum Beispiel 25 bis 30 Teilnehmer, um an einem Tag in verschiedenen Runden vorzuspielen. Und dann wird so lange ausgesiebt, bis eine Person übrig bleibt.
Also wenn man das so hört, ist es ein reiner Job in dem Moment. Also du musst ja abliefern.
Du musst liefern.
In dieser Sekunde, in dieser Minute abliefern. Und wie du sagst, bist Künstlerin. Ich finde, das ist ein extremer Spagat, der da gefordert wird. Und dieser Stress, der dann diese jungen oder auch weniger jungen Menschen trifft, der ist ja wirklich krass. Hast du da, wenn du als Lektorin da unterrichtest, kommen dann die Studenten, wenn sie eben, ich sage jetzt mal, irgendwo vorgespielt haben, sagen, Caroline, Frau Renner, das, was Sie mir gesagt haben, so wie Sie uns das erzählt haben, das, was wir von Ihnen erfahren dürfen, das hat mir wahnsinnig geholfen. Ich habe den Job bekommen.
Kann passieren, also ist schon passiert. Mhm. Das ist natürlich der optimale Fall. Mhm. Ich schaue, dass ich ein gutes Verhältnis zu meinen Studenten habe, obwohl man ja da, also ich meine, die müssen ja die Vorlesung machen oder die Lehrveranstaltung. Mhm. Das ist ja auch so, muss man vorsichtig damit umgehen. Das ist ja ein Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Ich kriege sehr gute Evaluierungen, ich kriege sehr gute Rückmeldungen. Ich hoffe halt immer, dass ich auch Rückmeldungen kriege von denen, die es nicht so gut finden. Mhm. Das ist meistens eine heikle Geschichte und schwierig, aber sagen wir mal, bis jetzt läuft sehr gut, okay. Und es erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit, dass ich wirklich tatsächlich auch dem einen oder der anderen da einen Weg aufzeigen kann. Natürlich sehe ich mich als Begleiterin, das wird ja jeder im Coaching-Bereich auch sagen, oder auch im Unterricht. Als Pädagoge ist man ja Begleiter, das kommt ja aus dem Griechischen, Pädagoge heißt begleiten. Das heißt, wir sind uns diese Diskrepanz, die du so schön als Spagat bezeichnet hast, bewusst, dass man auf einer Seite diesen Anspruch hat und auf der anderen Seite dieses sehr Verletzliche im Moment gestalten können, und dann hängen noch Lebenswege davon ab und. Dass wir sozusagen nicht einfach sagen können, so, wir haben das Rezept. Mhm. So und so läuft's, das und das musst machen und dann klappt's. Mhm. Also wenn irgendeiner auf der Welt das hätte, dann wäre der Job schon überflüssig, des Coach oder Begleiters. Mhm. Nein, es ist wirklich so, dass es sehr vielfältig ist, weil wir alle so unterschiedlich sind und weil Musik machen halt körperlich und neurologisch auf einem derartigen High-Level ist. Ich zitiere gern aus dem Buch von Eckhard Altenmüller, der ein Musiker, Mediziner, Neurologe ist, aus dem Buch Vom Neandertal in die Philharmonie. Und er sagt, Musizieren ist das Schwierigste, was das menschliche Gehirn vollbringen kann und der menschliche Körper sozusagen dadurch. So, wir haben im Sport natürlich auch das Kompetitive. Vieles kann man vergleichen, aber vieles dann auch einfach nicht. Ja.
Und dieses Körperliche, was du gerade ansprichst, da bist du ja auch, diese Dyspokinesis, ist auch so ein Wort, das habe ich gelernt in der Vorbereitung, also die Körperarbeit mit Musikern, da gibst du Workshops, da gibst du Einzeltrainings, Coachings etc. Das ist ja auch was, glaube ich, was so heute gefragt ist, was es zu deiner Zeit wahrscheinlich noch nicht gab und was sehr hilfreich ist, weil ihr habt ja, das weiß ich von dir, ihr seid wahnsinnig viel unterwegs, ihr spielt teilweise jeden Tag mit Proben, manchmal auch mehrmals, also das ist ja richtig, richtig anstrengend.
Ja, du brauchst eine gute Gesundheit, Stabilität, physisch, psychisch und ein Ausdruckswillen. Ich denke, das ist das Wichtigste, dass du stellst dich da raus, also das versuche ich auch immer, also in meiner Entwicklung war es so und auch mit meinen Studierenden, ja, man riskiert immer was, man geht auf die Bühne und hat was zu verlieren, es ist Risiko. Und dann muss ich genau wissen, wieso tue ich das? Mhm. Weil ich was zu sagen habe, ich habe irgendwas zu geben. Mhm. Wenn ich das nicht habe, wird es schwierig. Dann sollte man vielleicht überlegen, doch nicht rauszugehen, irgendwas anders zu machen. Und dazu gehört auch eine Verbundenheit mit sich selbst, mit dem eigenen Körper. Und da habe ich die Dyspokinesis als sehr hilfreich für mich erlebt und eben für viele andere auch, weil sie speziell darauf eingeht, was braucht ein Musiker, eine Musikerin, um das, was sie ausdrücken möchte, was sie oder er innerlich fühlt, tatsächlich in Musik umzuwandeln. Gibt es da irgendwo Störfaktoren, gibt es da irgendwo Blockaden? Jetzt müssen wir ja wissen, wir fangen ja teilweise ganz früh an, das Instrument zu lernen. Wir haben jetzt kürzlich mit einer Solistin gespielt, die hat im Alter von 2 Jahren begonnen, Geige zu lernen. Es ist nicht unüblich, noch vor dem sechsten Jahr, Lebensjahr, ein Streichinstrument zu beginnen. Bläser beginnen ein bisschen später, aber sagen wir mal, bevor du 10 Jahre alt bist, hast du da schon einiges am Instrument gemacht. Es ist ja eine ganz spezielle Sozialisierung, sagt man, oder Art aufzuwachsen, mit dem Instrument verbunden zu sein. Das machst du ja auch nicht freiwillig, da wirst du ja, also nicht immer freiwillig, da wirst du ja auch motiviert von Lehrpersonen, da stecken vielleicht Wünsche von Eltern dahinter, wie auch immer. Also sagen wir mal, der ganze Prozess ist, bis man dann 20 ist, höchst störungsanfällig. Da kann viel schief gehen im Leben, wie er überhaupt, so. Und manchmal ist es dann wichtig zu wissen, ja, Moment, wo brauche ich vielleicht eine Nachreifungsphase? Körperlich, aber dann auch geistig, seelisch, so, dass man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann, okay, in diese Richtung.
Spannend, sehr spannend. Wenn du heute eine Anfrage bekommst, Caroline, was muss dich reizen, damit du sie annimmst?
Gute Frage. Also eine Anfrage jetzt in Bezug auf Spiel?
Spielen, genau, dass man
oder
das,
auf
genau,
Coaching?
Auf Spielen, genau.
Auf Spielen? Da sollten irgendwie drei Dinge erfüllt sein, nämlich das eine ist, das Stück muss mich interessieren, also die Musik, die, dann in welchem Zusammenhang läuft das, was ist der Anlass und mit wem.
Okay. Und wenn du es nicht auf die Musik beziehst?
Mit Menschen, die zu mir kommen, die Unterricht haben wollen oder Beratung haben wollen, sagen wir jetzt einmal Begleitung, wie auch immer, dann ist es, ja, gute Frage, steckt da wirklich ein Wunsch dahinter? Ist da Hingabe, Ernsthaftigkeit dabei? Ist der Mensch, ist der beteiligt oder geht es nur um irgendwas Oberflächliches? Und dann natürlich kann ich mit diesem Menschen und kann der mit mir.
Klar. Okay. Du hast am Anfang die Kreativität angesprochen, die dir enorm wichtig ist. Und ich glaube, das ist bei allen Kreativen so. Diese Leidenschaft, kreativ tätig zu sein, das ist ja im besten Falle in allen Kreativen drin. Was ist es da bei dir? Was ist das, was dich da so fasziniert?
Ja, das ist eine super Frage, weil ich denke viel drüber nach. Wahrscheinlich ist es auch nicht wirklich ausdrückbar oder ich kann es nicht gut ausdrücken, sondern also sprachlich, sondern eher über die Musik. Und im Moment, für mich hat halt der Zugang, sagen wir mal so, zur Kreativität sehr viel damit zu tun, darf ich so sein, wie ich bin? Wo muss ich mich verbiegen? Wo muss ich mich verstellen? Wo habe ich nicht den Mut? Oder wo ist es gefährlich, so zu sein? Weil Kreativität, das ist so ein großes Wort, das kann ja in ganz vielen drinstecken. Das ist ja jetzt nicht nur in einem besonders kreativen Moment mit der Musik, das ist, so wie ich das jetzt eher sehe, so, oder wie ich drüber nachdenke, eine Lebenseinstellung. Das kann sein, ich mache mir den Moment schön. Ich schaue mal, dass alle lachen oder Freude haben. Okay. Das sind Kinder, sind da super Lehrmeister drin. Weil die leben im Hier und Jetzt im besten Fall und fangen einfach mal ein Spiel an. Spielen ist total kreativ, also kreativ, jedes Spiel. Und im Zuge dessen bin ich hier zum Beispiel auch drauf gekommen auf die Händigkeit. Das ist ja jetzt auch ein Punkt, der mich wirklich beschäftigt. Linkshänder, Rechtshänder, nicht nur in Bezug auf Motorik, sondern viel, viel tiefer, nämlich in Bezug auf: Ist es okay, wie ich bin? Darf ich so sein, wie ich bin? Oder ist da immer noch eine Verbiegung ganz früh schon da, wie es halt gerade in der Händigkeit ist, dass man sich selbst umlernt, weil man sieht, alle drumherum sind Rechtshänder oder Rechtshänderinnen. Und diese Geschichten interessieren mich sehr.
In Bezug auf diese Linkshändigkeit, Wie ist denn das? Also wie ist das so in dir gewachsen, dass du sagst, das ist ein Thema, das will ich irgendwie, da will ich mal näher rein?
Ja, ich bin damit konfrontiert worden, weil meine Mutter ungelernte Linkshänderin ist. Das war ja damals noch ziemlich brachial. Leider ist es halt teilweise immer noch. Mhm. Die durfte einfach in der Schule nicht mit der linken Hand schreiben. Und man weiß heute zum Glück, und das freue ich mich, dass ich das hier auch nochmal sagen darf, es ist wirklich ein massiver Eingriff in die Persönlichkeit, ins Gehirn. Es ist wie eine Gehirnwäsche mit massiven Folgen, dass ich mir da noch mehr Aufklärung, noch mehr Aufmerksamkeit wünsche. Das ist nicht einfach ein Luxusproblem oder lächerlich. Nee, nein, ist es wirklich nicht. Und das habe ich an meiner Mutter kennengelernt, die super damit bis heute umgeht. Ich selbst bin Rechtshänderin. Spiel, wie gesagt, Querflöte. So, dann habe ich meine Ausbildung gemacht mit Dyspokinesis, die habe ich 2004 abgeschlossen. Und dann kamen halt Klienten, Menschen zu mir mit diversen Fragestellungen, Herausforderungen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass sicher ein Drittel dieser Menschen eigentlich voll in Ordnung sind, aber das falsche Instrument haben, das Instrument auf die falsche Seite. Oder eben umgelernte Linkshänder sind oder halt mit rechts eben schreiben gelernt haben. Wie man sagt, umgelernte Linkshänder auch blöde, sind ja alles blöde Wortkategorien, bitte nicht so ernst zu nehmen. Und das nicht wussten und daraus die Probleme resultiert sind. So. Und das hat mich dann irgendwie, ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Gerade bei Flöte ist es natürlich offensichtlich, weil das geht in, das sieht jeder, ob du das in eine Richtung spielst oder in die andere. Und das ist ein massiver Unterschied. Oder kann es sein? Es ist ein heikles Gebiet. Ich will nur sagen, hätte ich das früher gewusst und hätte es auch Instrumente gegeben. Ich habe mir dann eben eine Querflöte auch nach links gekauft, die dann serienmäßig hergestellt wurde. Dann hätte ich jedem, der angefangen hätte, Flöte zu spielen, mal die Wahl gelassen. Mhm. Und dafür setze ich mich ein, dass wir die Wahl haben, jedes Instrument, das es gibt, auf die eine oder andere Seite spielen zu können. Weil ich überzeugt davon bin, dass es für manche Menschen einen riesen Unterschied macht, den entscheidenden Unterschied.
Es wäre eine Sonderanfertigung.
Sonderanfertigungen,
wenn...
In der Tat.
Wahnsinn. Das damit fängt es ja schon an. Ich meine, wie das Wort, eine Sonderanfertigung, was ist das für ein Wort? Ne?
Danke dir, ja. Es ist erstaunlich, wie eine Branche wie die meine, die ja eigentlich mit Kreativität zu tun hat, da so eingeengt ist und noch etwas Mühe hat, danach zu ziehen.
Wahnsinn.
Aber es wird.
Ja. Was mich total interessieren würde, weil... Wenn man so als Nichtmusiker, da denkt man immer, jeder professionelle, erfolgreiche Musiker oder Musikerin hat auch mal in der Fußgängerzone Musik gemacht. Hast du das jemals gemacht?
Ja, hab ich.
Ja, wie cool. Ja.
Das war meine Art übrigens. Super, so dass du tolle Fragen, die du stellst. Das war meine Art, meine massive Auftrittsangst zu bearbeiten. Ich habe mit 12 Jahren begonnen. Und habe mit 15 das erste Mal vorgespielt, also nach 3 Jahren, einen Klassenabend oder sowas. Und ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, was mich da erwartet. Ich habe so null Vorbereitung gehabt und es war die Katastrophe. Es war so schlimm. Es war wirklich ein grauenvolles Erlebnis. Ich habe fürchterlich gespielt, ich bin irgendwie gerade durchgekommen und ich habe mir gedacht, so, und das war's jetzt, nie wieder. Wenn nur das Gutes Zureden meiner Eltern, dann irgendwie habe ich das weitergemacht, weil da gab es ja keine Angebote. Das war ja, mich hat es voll erwischt. Wirklich. Und ich habe dann erst gesagt, ich mache das nie wieder und habe dann zum Glück, also da war ich ja 15, also irgendwie in dem ersten Sommer oder mit 15 oder 16 dann mit meiner Freundin, die hat Geige gespielt, haben wir uns im Sommer in die Fußgängerzone in Klagenfurt damals gestellt, das weiß ich noch, und haben Duette gespielt. und haben einfach gespielt, natürlich irgendwie so Geigenkasten vorne hingehen und haben tatsächlich Geld eingenommen. Das war super. Wir waren also irgendwie wohl nett anzusehen und gerade noch nicht zu alt und haben da gespielt und da habe ich meine Angst verloren. Weil ich gesehen habe, Moment, da gibt es ja Menschen, die zuhören und wirklich Freude dran haben und so weiter. Also das war mein persönlicher Umgang damit. Weil ich meine, mit dem Instrument, das ich spiele, es hat halt mit Atem zu tun. Mhm. Und der Atem ist ja das allererste, was dir buchstäblich flöten geht, wenn du nervös bist. Aha, ja. Genau. Also das ist... Und da gab es auch noch keine, also ich hatte keinen Zugang zu Atemmethoden oder solchen Dingen. Ich habe sehr, sehr viel gelesen, auch damals. Dann habe mir meinen eigenen Weg sozusagen da gebaut und finde es einfach jetzt super, dass es dermaßen viele Möglichkeiten gibt, sich da vorzubilden, Angebote gibt überall, zu sagen, also probier mal das aus, jenes aus. Das ist super heutzutage, wirklich.
Hat es dich jemals gereizt, also auch international zu spielen? Ich meine jetzt nicht Deutschland, Schweiz, Österreich, sondern wirklich einen ganz anderen Kontinent mal. Und dahin zu gehen, zu sagen, da will ich jetzt mal spielen, sei es im Orchester, wie auch immer.
Ich bin da sowieso reingekommen in Orchestern. Mhm. Also ich bin ja Österreicherin und im Januar, Dezember oder Januar ist praktisch Wien ausgestorben, weil da gibt es ganz viele Walzer-Ensembles, Johann Strauss-Ensembles und da werden Neujahrskonzerte überall gespielt, hauptsächlich damals, wahrscheinlich heute auch noch, in Japan. Also ich habe ganz viele Tourneen gehabt in Japan, das war toll. Ich habe gespielt ja auch in China. Mhm. Und sonst Europa, also andere Kontinente nicht. Also ich habe es immer so erlebt, das ist natürlich toll, es ist immer schön zu reisen. Ich reise sowieso privat auch wahnsinnig gern, weil ich das immer bereichernd finde. Wenn man auf Tournee ist, ist es allerdings so, dass du halt hauptsächlich, du bist in Städten. Das ist oftmals, Städte sind einfach Städte. Mhm. Man sieht schon Unterschiede. Aber Stadt ist Stadt und dann bist du meistens sehr viel unterwegs. Du siehst natürlich das Land vom Bus aus, von der Bahn aus oder so, aber du bist dann von Abend zu Abend einfach von Konzertort zu Konzertort. Dann schaust, dass du irgendwo was zu essen kriegst, was du verträgst. Das ist also immer der erste das erste, was man macht. Und dann bereitet man sich wieder vor, spielt, geht nachher noch was trinken, schläft, steht wieder auf. Und also das ist was anderes, als wenn du als Tourist unterwegs bist. Aber es ist natürlich auch toll, weil du siehst Backstage, du siehst hinter Eingänge, du kriegst dein Land einfach schon anders mit, die Menschen auch anders mit, aber man ist natürlich gerade in einem Orchester oder so oder eben durch den Beruf auch so in einer gewissen Blase unterwegs.
Ja, wahrscheinlich ist es auch das Publikum, was dann anders ist, also das in den anderen in unterschiedlichen Ländern.
Ja, erlebt man schon, das stimmt. Also das spürst du natürlich stark, wie reagiert das Publikum, wie...
Welchen Stellenwert hat Musik in dem Land oder wie auch immer? Also ich glaube, also ihr spürt das ja sofort.
Naja, ja sicher, weil welchen Stellenwert, das siehst du daran, wie voll ist das, wie ausverkauft ist das Konzert und wie reagiert das Publikum?
Ist das auch der Grund, ich war nämlich ein bisschen überrascht, dass deine Website auch auf Japanisch und Koreanisch zu lesen ist?
Also der Hauptgrund ist, dass ich in Salzburg sehr viele Studierende aus Asien habe.
Okay.
Und ich hoffe, es ist halbwegs vernünftig übersetzt. Ich muss das noch einmal checken. Aber sehr interessierte Menschen, Musikerinnen und Musiker aus diesen Ländern da sind. Okay. Und deswegen habe ich gedacht, ich habe noch Platz auf der Webseite und dann nehmen wir mal diese Sprachen da rein. Also hauptsächlich ist natürlich, unterrichte ich in Deutsch und Englisch. Ja, das ist.
Eine Sache, weil das hattest du eben angesprochen, du magst es in Orchestern zu spielen. Ich behaupte jetzt mal, die großen Orchester, kleine, mittlere, große, Philharmonien etc., von früher, von heute, da hat sich auch immens viel geändert. Ich glaube, ein Orchester heute, eine Philharmonie von heute, das ist ein richtiges Businessmodell. Also da geht es nicht mehr nur darum, eine Art, ich meine das überhaupt nicht respektierlich, Klangkörper zu sein, sondern ihr seid kulturelle Akteure. Also ihr Es ist ein Unternehmen, es bedarf eines Managements, es bedarf einer Identität, es bedarf einer neuen Form von Begegnung, auch mit dem Publikum. Die Persönlichkeit hinterm Instrument sollte man mal sichtbar machen. Das ist sicher eine Herausforderung in den heutigen Zeiten. Siehst du das auch so, dass sich da immens viel geändert hat und man auch neue Schritte gehen muss? Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, also das ist tatsächlich eine Sache, über die wir praktisch täglich uns austauschen, sprechen, miteinander reden. Und da ist natürlich irrsinnig viel im Umbruch und muss es auch sein. Es geht um Finanzierung, es geht um Geld, es geht um Wert, es geht um gesellschaftlichen Wert, es geht überhaupt darum, um Demokratie, wer ist die Gesellschaft, wer sind wir eigentlich, haben da sozusagen solche Institutionen wie Orchester, wie sie ja seit Gustav Mahler praktisch Mitte 19. Jahrhundert irgendwie entstanden sind, haben die heute noch eine Gültigkeit und wenn ja, wie? Also da denke ich auch jeden Tag, glaube ich, anders drüber nach. Und es ist total wichtig, drüber zu sprechen und auch über den Musikerberuf. Schwierige Sache. Also es wird jetzt zum Beispiel, habe ich kürzlich drüber gelesen, wird viel drüber nachgedacht, ja, was muss denn der Musiker oder die Musikerin der Zukunft überhaupt können? Also eben, wie du richtig sagst, also gerade wenn ich freischaffend unterwegs bin, muss ich ja noch x andere Sachen können. Ich muss mich vermarkten, ich muss in den sozialen Medien präsent sein, ich muss musikwissenschaftlich auch noch irgendwie Bescheid wissen, ich muss mich weiterbilden. Also das ist, und ich muss natürlich üben. Ich weiß es nicht. Es ist, also ich habe den Eindruck, dass das Wichtigste immer noch das ist, die, wie du es am Anfang so schön gesagt hast, die Gänsehautmomente. Mhm. Wie kann ich die schaffen? Die kann ich als Musikerin oder Musiker nur schaffen, indem ich exzellent auf dem Instrument bin. Denn Gänsehautmomente kommen, indem ich die Musik wirklich verstehe, mein Instrument so beherrscht, dass ich es im Moment reagieren kann auf die Akustik, auf den Moment im Saal, auf die Tempi anpassen kann, auf die Klangfarben, etwas Überraschendes tun kann, was dann plötzlich diesen Effekt hervorruft. Also irgendwas Außergewöhnliches mache. Und das ist nun mal im absoluten Hochleistungsbereich. Wenn ich das nicht kann, weil ich nicht gut genug bin am Instrument, dann wird's nett bleiben. Das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Natürlich reicht auch nicht nur, wie soll ich das jetzt ausdrücken, nur stupide Exzellenz, ein Instrument zu spielen. Nein, nein, da muss ja Aussage auch dahinter sein. Es lohnt sich also auch, rauszugehen, zu wissen, was ist das eigentlich für eine Welt, in der ich jetzt spiele? Welche Probleme haben die Menschen, einmal in einen anderen Beruf reinzuschnuppern? Also raus aus dem berühmten Elfenbeinturm, da einen Weg zu finden, andere Künste etc., also im Austausch zu sein. Aber ich muss auch die Möglichkeit haben, mich in meinen Elfenbeinturm zurückzuziehen, weil ich einfach üben und dieses Level halten muss. Und da kommt's auch wieder, ich habe da ja keine Antwort für mich gefunden, aber da gibt's keine allgemeingültige Antwort. Wie bekloppt oder wie bescheuert darf ich leben, wie unnormal, damit da sowas wie Kunst reinkommt? Ich bin jetzt ja nicht in mein Handwerk.
Wie du sagst, es ist ja ein Handwerk und als Laie denkt man dann ganz oft, das ist alles Kreativität, aber die Kreativität ist oftmals ein sehr kleiner Teil und es ist dieses Handwerk, was du beherrschen musst, damit du diese Kreativität auch zu einem bestimmten Teil ausleben darfst. Und das ist genau das, was du sagst, dieses, je besser ich mein Instrument beherrsche, desto besser kann ich komme ich in diese Gänsehautmomente oder kann sie spüren, dass sie da sind und dann unter Umständen auch erlebbar machen? Ich glaube so.
Ja, weißt du, das lässt sich natürlich auch wirklich ganz schwer in Worte fassen. Absolut. Also da sind wir ja, dann, da kann man so missverstanden werden. Ja. Und grundsätzlich würde ich sagen, eigentlich die Kreativität sollte immer führen. Mhm. Die Kreativität sollte, ist egal, ob du sie jetzt, ich glaube, sie ist nicht der kleinste Teil, sie ist der größte Teil, aber auch darüber könnte man streiten. Mhm. Ich meine, die Kreativität oder das, was man sagen möchte, eben was nicht mit Worten oder anders zu sagen ist, was mit Musik ausgedrückt werden möchte, das sollte immer führen. Das sollte sozusagen das Zugpferd sein, der Technik, der ganzen Analyse und was weiß ich, des Ganzen so.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du unbedingt gerne noch mit deiner Musik machen bzw. erleben?
Ich würde sehr, sehr gerne erleben, dass Menschen verstehen, dass fürs Kunstwerk einer Symphonie oder egal welcher Musik nicht nur das Orchester, die Musiker da sein müssen, sondern auch das Publikum, das gehört mit zum Kunstwerk, und die beiden in einem geeigneten Raum, der Raum, der mitklingt. Wenn die drei Dinge gegeben sind, dann hat man gute Chancen, wirklich das Optimum aus jeder Musik, die Qualität hat. Und das ist nicht nur klassische Musik, nicht nur Jazz, alles. Das ist alles. Aber es braucht diese Räume, es braucht die Ausführenden und es braucht das Publikum. Mhm. Das wäre schön, wenn das mehr verstanden würde. Mhm. Also ganz konkret in Konstanz würde es heißen, Konzerthaus her.
Mhm. Okay. Weil es eben der Raum ist, der extrem klingt. Viel beiträgt und dieses Klingeln, dieses Erleben, sowohl für euch Musiker als auch für die Zuhörer natürlich dann sehr besonders macht.
Genau. Okay.
Gibt es noch irgendwas, Caroline, was dir so wichtig ist und was du gerne irgendwie hier erzählen magst?
Kürzlich hatten wir unser Abo und in Konstanz, und in der ersten Reihe saß ein junger Mann, der zum ersten Mal in einem klassischen Konzert war. Vielleicht ist der Anfang 20. Und ich hatte die Chance, anschließend mit ihm zu sprechen. Und ich habe ihn gefragt, wie das für ihn war, das Konzert. Und er meinte ja, also er war noch nie in einem klassischen Konzert. Und wenn er ehrlich ist, es war magisch. Das hat mich so berührt, dass jemand erstens mal so offen war, einfach mal in ein Konzert zu gehen, wo es sonst nie reingeht, nicht seine Musik etc. Zu sagen, vielleicht es ist auch nicht seine Musik, er hört auch gerne noch andere Sachen, aber das zu erleben, live, auch nahe bei uns zu sein im Orchester oder nahe dem Orchester und das als magisch zu bezeichnen, das hat mich wirklich berührt. Und da dachte ich, wie toll, ich möchte auch einmal wieder in ein Konzert gehen, in das ich normalerweise nicht gehen würde. Dann hole ich mir halt mein Gehörschutz, tue das rein. Es geht um diese Offenheit, mal offen zu sein, etwas einander zuzuhören. Hm. Und das ist ja das meine ich mit Verbindung. Wenn wir wirklich offen sind, einander zuzuhören, einfach mal wirklich zuzuhören, dann kommen wir weiter, glaube ich.
Wir kommen so langsam zum Ende und ich habe bei Wachs und Gäste gibt es immer so ein kleines Ritual. Ich beginne einen Satz, also es ist wie eine letzte Note und du lässt ihn ausklingen, weil wir heute bei der Musik sind. Wenn ich heute am Anfang meines Musiklebens stehen würde, würde ich mich
total freuen auf alles, was kommt.
Würdest du das Gleiche nochmal machen wollen?
Also wenn ich es noch nie erlebt hätte, ja. Jetzt habe ich es ja erlebt. Jetzt würde ich wahrscheinlich in einem neuen Leben was anderes machen. Aber sonst ja. Ja, es lohnt sich.
Caroline, danke für deine Zeit, deine Musik, deine Gedanken, für dieses Menschliche dazwischen, was wir auch erleben durften. Und danke euch allen, die den Podcast Wachs und Gäste hören.
Danke dir, dass ich kommen durfte. Danke fürs Zuhören und danke für das Gespräch.